ich grüße dich.
Schönen guten Tag euch.
Servus, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Erste Frage natürlich, wie geht's dir und woher erreichen wir dich gerade?
Du, ihr ruft ja spät an, deswegen natürlich zu Hause. Heute ist Montag, freier Tag.
Ja, das ist doch schön. Ja, wir wollen heute so ein bisschen über deine Spielerkarriere sprechen, aber natürlich auch über deine Kommentatorenlaufbahn. Und wir fangen ganz weit zurück an in Buchloe. Du hast vorher im Vorgespräch schon gesagt, da warst du schon länger nicht mehr. Trotzdem, Buchloe, das befindet sich ja im Allgäu. Wie ist denn Basti Schwele generell zum Eishockey gekommen?
Du, der hat einfach nur, naja, bei uns in Buchloe gab es halt Fußball und Eishockey. Und als Kind hast du halt beides gespielt. Und ich habe relativ in der Mitte gewohnt, zwischen Fußballplatz und Eisstadion. Dann bist du im Sommer an Fußballplatz gefahren und im Winter halt ins Eisstadion. Und größer ist die Erklärung dann eigentlich tatsächlich nicht. Und es war halt, jeder bei uns hat alles gespielt und dann warst du halt auch dabei. Ja, und so kam man dann zum Eishockey.
Das Eishockey hat sich dann durchgesetzt.
Ja, hat sich dann irgendwann durchgesetzt tatsächlich. Ich habe, glaube ich, Fußball gespielt, bis ich noch 16 oder 17 war oder so und dann ging es halt irgendwann nicht mehr.
Ja, du hast ja dann die Jugendmannschaft des ESV Kaufbeuern durchlaufen.
Beehrt.
Hast dann in der, bitte?
Beehrt, ja.
Beehrt, ja, genau. Und du hast dann 1994, 95 dein erstes DEL-Spiel für die Kaufbeurer Adler gespielt. Wie war das denn damals? Was erinnerst du dich noch? Wie war das erste DEL-Spiel für dich? Oder ist schon zu weit zurück?
Nee, das weiß ich tatsächlich noch. Das hat tatsächlich so eine Pointe, dass man das nicht vergessen kann.
Ja.
Da war es natürlich nervös wie die Sau. Da hieß es auf einmal, okay, Junioren spielen hoch, zieht euch mal um, macht mal mit bei der ersten. Du hast da eigentlich vielleicht einmal in der Früh dann mittrainieren dürfen oder so. Du hast ja unter der Woche jetzt nicht wirklich mit denen trainiert. Und dann hieß es, die brauchen euch da abends. Ich glaube, das war wahrscheinlich Thomas Martinez und ich, weil wir irgendwie immer zusammen waren. Mhm. Und dann war es, ich meine, das noch zu wissen, also was heißt, ich meine es zu wissen, es war ganz sicher, es war gegen Hedos aus München damals. Mhm. Top-Team gekommen, alle Top-Stars. Mhm. Ja, und irgendwann sitzt du auf der Bank, spielst nicht, obwohl sie dich gebraucht haben, dann bist du schon kalt und alles, bist sowieso nervös ohne Ende und denkst dir eigentlich, okay, die spielen euch eh her, dann passt es sowieso. Ja. Und dann hieß es auf einmal, der Peter Kattern war damals Trainer, sagt so, jetzt Jungs da hinten, ihr aufs Eis. Wusstest gar nicht, was los war. Du wusstest auch erstmal nicht, für wen du wechselst und so. Dann schreien dich da alle an und so, jetzt drauf und so. Mhm. Rennst drauf, bist völlig motiviert, denkst dir, okay, so schnell wie möglich deine Position finden. Dann kommt allerdings da einer entgegen im Mitteldrittel. Das war der Didi Hegen mit Puck. Ich laufe dem entgegen, der rempelt mich voll um, voll ins Knie rein, zack, erster Einsatz, erste Mine voll kassiert, direkt wieder raus auf die Bank, dankeschön.
Ja, trotzdem, das sind so Eindrücke, die vergisst man halt nicht.
Nein, das vergisst du nicht.
Auch noch gegen München, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. 1996 bist du ja dann nach München gewechselt, allerdings zum ESC München in die Bayernliga. Wie kam denn damals der Wechsel zustande?
Puh, du, der kam so zustande, dass ich privat einfach gesucht habe, was machst du? Okay, du warst mit der Schule fertig, du hast keinen neuen Vertrag in Kaufbeuren bekommen, was machst du? Zivildienst stand leider noch an, den musste ich irgendwo ausführen. Und damals hatte ich ein paar private Kontakte nach München und dann hat es sich tatsächlich ergeben, weil ich hätte damals in die zweite Liga gehen können und ich meine, das wäre Nordhorn und Adendorf damals gewesen. Mhm. Und der Norden war für mich damals sehr weit weg und unbekannt. Und ja, dann hat man was in der Nähe gesucht und in München wolltest du eigentlich immer. Hast gedacht, ja, damals Hedos wollte sowieso jeder spielen damals. Geiler Club damals. Andi Volland kam dann nach der Pleite noch zu uns nach Kaufbeuren, hat erzählt, wie geil das ist in München da und mit dem Eishockey. Und dann denkst du, ja, okay, die bauen da was Neues auf, dann bist du halt da dabei. Ist vielleicht nicht das Schlechteste als junger Spieler. Und so kam das zustande. Plus, mir wurde dann mein Zivildienstplatz vermittelt.
Okay. Jetzt wird's spannend, vor allem für die Münchner Zuhörer. Jetzt wird's spannend, ja. Der 19.01.1998, da hast du zusammen mit anderen Ex DEL-Spielern den HC 98 München gegründet, später EHC München. Nimm uns mal mit, wie ist denn das Ganze entstanden?
Das ist entstanden dadurch, dass damals ja die Barons nach München kamen und irgendwie alles übernommen haben. Ja. Und natürlich für ich weiß gar nicht, gab es da noch ESC? Ja, die gab es noch, genau. Die wurden damals übernommen und dann hieß es, okay, Barons, alles platt gemacht, alles neu. Und es gab ja dann praktisch nur noch diese Franchise. Es gab aber kein normales Eishockey mehr. Ja. Und Franz Jüttner war da sehr aktiv, hat gesagt, hey Leute, wir wollen ja hier in unserer Stadt weiter Eishockey spielen, egal auf welchem Niveau. Was machen wir? Ja, dann müssen wir halt einen eigenen Verein gründen. Und dann waren wir beim Franz Jüttner im Garten und haben dort den Verein gegründet.
Und das ging einfach so.
Ja, es braucht ja 7 Leute, um Verein zu gründen, um e.V. zu gründen. Und wir waren 7 oder 9, glaube ich, damals. Ja, und dann hast du dir da halt deine Gedanken gemacht, wer macht was. Und dann hat der Franz das alles angemeldet und dann hattest du den Club.
Dann ging es los. Wie ging es denn in der Folge weiter? Wann waren dann die ersten Spiele? Wie erinnerst du dich noch daran?
Das kann ich dir echt nicht sagen. Aber ich glaube, dass in der nächsten Saison dann halt wahrscheinlich.
Ja. Yeah.
Aber wie das auf die Beine gestellt wurde, das waren ja alles Privatinitiativen. Also wenn du mal Hobby gespielt hast, dann war es das, weil du bist überall selber hingefahren. Es gab infrastrukturell nichts. Wir waren zu Gast, glaube ich. Wo haben wir damals trainiert? Auch das weiß ich nicht. Aber wir haben nicht in der Halle trainiert. Entweder in Prinzregenten oder in Grafing, meine ich, haben wir trainiert.
Ja, und da kommen wir nachher doch zu,
Ja, du musstest halt, wer eine Ausrüstung hatte, hatte halt was. Wer nicht, dann hieß es halt, entweder kannst nicht trainieren oder du gehst halt in den Hockeyshop und kaufst dir noch was, dass du mitspielst. Ja. So war das damals. Und das Einzige, was wir hatten, war ein Satz Trikot, meine ich. Vielleicht sogar einen hellen und einen dunklen. Ich glaube, den musste haben. Ja. Den hat damals Tom Dahlem über seine Brauerei gesponsert.
Krass. Ist ja wirklich, wirklich eine coole Geschichte. Es hat sich ja dann auch immer weiterentwickelt beim EHC. Ihr hattet ja auch dann einen richtig guten Lauf in der Bezirksliga, Landesliga, Oberliga, ging es ja sogar in die zweite Liga 2005, 2006. So generell zusammengefasst, wie kannst du denn deine Zeit beim EHC so, wie hast du die in Erinnerung? Was kommt dir da in Sinn, wenn du daran denkst?
Du, wie Eishockey halt war. Mal hast du gute Zeiten, mal hast du keine so guten Zeiten mehr. Und das hat sich halt einfach so viel verändert dann, was aber im Endeffekt natürlich auch gut war. Du bist von einer reinen Hobby-Amateurtruppe einfach gewachsen zu einem Profi-Club und zu einem Unternehmen dann. Ja. Und ja, so war das. Das ist halt der Lauf der Dinge. Und das ist ja auch gut, weil München, glaube ich, schon einen Erstliga-Club braucht und gute Strukturen, dass die da nicht so voll entwickeln wurden, das war klar, weil da eben auch viele Leute dabei waren, die das auch gar nicht wollten dann zum Teil, also die halt mit dem e.V. angefangen haben, die wollten das dann auch gar nicht. Ja, und dann kam halt eins zum anderen, dann kam wieder ein großer Sponsor dazu, dann kam dieses und jenes dazu, dann hieß es plötzlich, München muss wieder in der DEL spielen oder in der zweiten Liga und wir brauchen Profistrukturen. Und da gehst du entweder mit oder du bist raus. So einfach ist es ja. Das ist ja jetzt kein romantisches Geschäft. Das ist ja tatsächlich, das unterschätzt man vielleicht. Also es ist nicht so, dass du sagst, ja, das ist schön, du gehst da alles mit. Nee, es ändert sich erstens dein Leben, je nachdem, auf welchem Niveau du spielst. Und es ändern sich die Begebenheiten. Ja. Und das ist weder romantisch noch sonst irgendwas, sondern es ist dann einfach halt, sobald es zumindest in die Oberliga geht, ist es halt Business.
Da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Deine Karriere hast du ja letzten Endes beim EC Pfaffenhofen beendet. Für die Zuhörer, die vielleicht nicht so wissen, wo Pfaffenhofen ist, das ist in der Nähe von Ingolstadt, würde ich fast sagen. Wie schwierig war das für dich? Oder war es das vielleicht auch gar nicht so sehr, weil du ja schon ein zweites Standbein A aufgebaut hattest?
Was war schwer? Aufzuhören?
Aufzuhören, ja.
Da war es gar nicht mehr schwer, weil ich habe dann noch in München und Kaufbeuren gespielt, zweite Liga. Und auch in Kaufbeuren, als ich da zurückkam, das war eigentlich komplettes Chaos. Da musste man dann gegen seinen Heimatverein auch noch Geld eintreiben und sowas. Das war alles unschön. Da hatte ich auch keinen wirklichen, also was heißt Bock, hatte ich schon noch auf Eishockey spielen, aber ich kam dann auch von einer schweren Verletzung und konnte auch tatsächlich nicht mehr das spielen, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Das hat sicher auch mentale Gründe, dass du da im Kopf auch nicht stark genug damals warst und alles. Das kommt sicher dazu. Und dann dachte ich mir noch, für einen Robert Huber, der hat dann angerufen, mit dem habe ich auch mal beim ESC zusammengespielt, und gesagt, hey, komm mal nach Pfaffenhofen, ich manage das ein bisschen und so. Und dann dachte ich mir, ja, okay, machst du das? Aber ich habe da gleich gemerkt, dass da nochmal Bayernliga spielen, das ist auch tatsächlich nicht mein Spiel dann gewesen, weil du, wenn du oben spielst, eben anderes Hockey spielst tatsächlich. Und die Fahrerei, das ging dann einfach nicht mehr, auch beruflich. Und wenn du dann auch selbst in der Bayernliga dann nur einmal trainierst oder vielleicht eine Woche gar nicht trainierst, merkst du das in den Spielen. Dazu ist es dann einfach auch damals schon zu gut gewesen, das Niveau in der Bayernliga. Und dann macht es auch keinen Spaß und keinen Sinn mehr. Und genauso war es.
Okay.
Okay. Ja, dann kommen wir auch schon zu deiner zur letzten Frage, zu deiner aktiven Zeit. Die wäre nämlich, deine Eishockey-Karriere hat sich ja im Allgemeinen, vor allem in Bayern abgespielt, das kann man ja so sagen. München, Pfaffenhofen, Kaufbeuren.
Leider ja.
Genau. Mal so die Frage, hast du mit dem Gedanken gespielt, oder gab es sogar mal die Möglichkeit, außerhalb von Bayern, Eishockey zu spielen? Oder vielleicht sogar ins Ausland zu gehen.
Das gab es tatsächlich immer, ja, so hin und wieder. Aber ich war vielleicht damals einfach zu bequem, zu feige. Ich kann es nicht genau sagen, weil eigentlich hatte ich auch so fürs normale Leben keinen so richtigen Plan. Und im Nachhinein ärgert es mich wie die Sau, dass ich nicht woanders hingegangen bin. Ja, dass man nicht viel mehr gemacht hat. Ich finde ja mittlerweile, obwohl es dann immer heißt Söldner, aber ich finde die Jungs eigentlich. Ich beneide so ein bisschen die Jungs, die einfach jedes Jahr oder alle 2 Jahre woanders spielen, weil die einfach auch viel mehr von der Welt sehen. Du erweiterst da deinen Horizont, du wächst ja mit diesen Aufgaben mit. Und ja, das bedauere ich tatsächlich schon ein bisschen, das nicht
Ja.
gemacht zu haben.
Ja, man muss auch sagen, also ich finde meine persönliche Meinung so, Söldner finde ich auch immer ein bisschen übertrieben, weil das sind einfach auch meistens Leute, die irgendwie verschiedene Städte, verschiedene Dinge kennenlernen wollen, vielleicht auch ein bisschen
Genau,
reisen wollen.
die das
Klar,
wollen,
als
genau.
Fan, so aus diese romantische Sicht, ein Spieler, der seine ganze Karriere bei einem Verein spielt, klar ist das als für einen Fan zum Beispiel, vom jeweiligen Verein zum Beispiel, super cool, aber manche Leute sind einfach nicht die Typen dafür, muss man da sagen.
Luca hat es vorher schon angesprochen, dein zweites Standbein. Du hast ja schon während deiner Zeit beim EC 98 bzw. beim EHC München Spiele für Premiere damals, also Eishockeyspiele, kommentiert. Wie kam es denn generell zu dieser Beschäftigung und wie entwickelte sich das damals? Weil es ist ja jetzt eigentlich nicht so der normale Weg, dass ein Eishockeyspieler sagt, okay, ich kommentiere jetzt auch Eishockeyspiele im Fernsehen.
Naja, du bist ein Eishockeyspieler, der in der Landesliga Bayernliga spielt. Das heißt, du bist kein Profi. Dann
Ja.
denkst du ja irgendwann, ja, du musst ja auch noch was anderes machen. Und es war damals ein Journalist bei der TZ, der Ingo Grünpeter. Und den habe ich gefragt, du, so ein bisschen Sportjournalismus, kann ich bei euch mal vorbeischauen bei der TZ? Und er sagt, ja, du komm vorbei, schau dir das alles an. Und dann habe ich da praktisch so ein Praktikum gemacht. Und dann haben die gesagt, du, wenn du Bock hast, auch neben dem Eishockey, kannst du gerne immer wieder für uns frei schreiben. Und so. Und das habe ich dann angefangen. Und es war eigentlich ganz nett, aber dann dachte ich mir, ja, bist auch nicht so fundiert und alles. Und dann habe ich mich an der Journalistenschule beworben, habe das gemacht, die Ausbildung. Und dann bist du halt mit der Ausbildung wieder fertig und dann suchst du wieder und denkst dir, ja, was machst du jetzt? Ja, und dann hatte halt damals das Sportdienstleistungszentrum, damals hieß es groß, das bediente praktisch alle Sportabteilungen von ProSieben, Sat.1, Sport.1 und Sky. Und dann habe ich mich da beworben und wurde dort genommen, aber auch erstmal auf Praktikumsbasis und alles und der Rest hat sich dann ebenso freischaffend entwickelt.
Und wie hast du das zeitlich alles unter einem Hut bekommen?
Ja, also ja, Journalismus startet ja auch ein bisschen später oft. Wir hatten damals jetzt auch nicht Vormittagstraining oder so in der Bayernliga, sondern hast du ja einmal am Abend trainiert und deswegen ging das alles schon. Später war es dann tatsächlich ein bisschen schwerer, das alles unter einen Hut zu kriegen. Damals hat Sky Donnerstagabend übertragen, da war es dann wieder gut, weil da haben wir Donnerstag vorm Spieltag nur vormittags trainiert und dann konntest du tatsächlich Freitag halt dann am Nachmittag oder so in den Flieger gestiegen, keine Ahnung, nach Krefeld, hast dort übernachtet, bist Freitag früh zurückgeflogen und warst zum Pre-Game-Skate wieder zurück. Das war schon ein bisschen anspruchsvoller tatsächlich von den Planungen und allem her, aber es hat eigentlich ganz, ganz ordentlich funktioniert.
Als Kommentator, irgendwann hattest du ja auch mal dein erstes Spiel. Kannst du dich an dein erstes Spiel als Kommentator erinnern? Und wenn ja, wie war das? Oder wie ist das alles abgelaufen?
Das weiß ich tatsächlich. Ich weiß noch, dass es in Ingolstadt war. Ich weiß aber nicht mehr, gegen wen das war.
Das freut mich.
Ich glaube, es war Ingolstadt gegen Köln. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube, es war Ingolstadt gegen Köln. Und ich habe mir das auch mal irgendwo aufgeschrieben, aber ich habe das schon wieder vergessen. Es war Ingolstadt gegen Köln. Aber was da genau los war, wie du dich da fühlst, also ich habe ja vorher schon die ganzen NHL-Spiele nachts immer kommentieren dürfen und so. Und dann wächst du ja mit, du kennst dich ja auch aus, du beschäftigst dich damit. Und von daher war das jetzt, also das ist kein so großes Ding. Also ich war sicher nicht so nervös wie zum Beispiel vor meinem ersten DEL-Einsatz, wenn du selber spielst.
Deine ehemaligen Mitspieler zu dem Zeitpunkt oder auch deine zum damaligen Zeitpunkt aktuellen Mitspieler haben ja auch dann mitbekommen, natürlich, dass du kommentierst. Wie haben die Spieler oder Mitspieler das aufgenommen und wie sind die Reaktionen ausgefallen?
Da musst du vielleicht die Jungs fragen. Ich kann es dir nicht sagen, was die dazu gesagt haben. Da hat ja jeder nebenzu gearbeitet, ein paar auch nicht, aber das war jetzt irgendwie nie ein großes Thema.
Okay.
Also ich wüsste es zum Beispiel, ich wüsste es jetzt nicht, dass es ein großes Thema war.
Ja, hätte ja mal sein können, dass ein Mitspieler zu dir gekommen ist und gesagt, ja, ich habe jetzt das gesehen und das hast nicht richtig kommentiert oder so.
Ja,
Sowas
das kann
kommt
schon sein,
natürlich
aber
mal
das
vor,
weiß ich nicht.
wahrscheinlich.
Aber mein Gott, problematischer war es tatsächlich, als wir mit München dann in der zweiten Liga damals den DEB-Pokal noch gespielt haben,
Ja.
weil dann hast du ja plötzlich gegen die Jungs gespielt, die du sonst kommentiert hast und so.
Okay.
Und ja, und da gab es dann schon so ein paar Sachen, die dann ja, die dann so ein nicht böses Blut hatten, aber wo es dann schon so, wo du dich vielleicht nicht wohlgefühlt hast, wo du dir dachtest, jetzt spielst du gegen die, dann musst du halt auch eine andere Rolle wieder finden, wenn du die Jungs dann auch wieder kommentierst, als wenn du gegen die spielst.
Ja. Ja, das denke ich mir, dass das ein bisschen komisch ist, aber kommen wir mal so ein bisschen zu deiner Art des Kommentierens. Ich habe jetzt hier mal ein Zitat und jetzt heißt es: Finis coronat opus, das Ende krönt das Werk.
Ihr holt ja richtig alte Sachen hier raus.
Ja, so alt ist es gar nicht. 5 Jahre ist es her. Das war bei der Meisterschaft des ERC Red Bull München gegen Wolfsburg. Und das sieht man, also wir finden halt, deine Berichterstattung ist vor allem deshalb so gut, weil du halt authentisch bist und weil du halt einfach das Ganze mit Emotionen rüberbringst. Und man merkt, dass bei dir die Emotionen auch voll da sind. Entwickelt sich sowas beim Kommentieren einfach oder hat es auch damit zu tun, dass du halt einfach als Eishockeyspieler ein bisschen anderes Empfinden hast während des Spiels? Was würdest du da sagen?
Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich mag halt die Sportart an sich.
Ja.
Ob ich sie spiele, ob ich sie schaue, ob ich sie kommentiere. Ich mag einfach den Sport. Und das ist halt einfach eine Leidenschaft, die seit vielen und langen Jahren einfach seit Anfang an gewachsen ist. Und ich, ja, aber
Ja.
wie das in den Kommentar wächst, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil ich mir nie ein Vorbild genommen habe oder gesagt habe, ich möchte so kommentieren wie der und der oder so werden wie der und der, sondern wenn ich in einer Sache relativ straight war, obwohl ich es in vielen Sachen nicht war, dann war das in der Sache zu sagen, ich möchte mich da selbst entwickeln und ich möchte einen eigenen Stil des Kommentars entwickeln. Und das, daran habe ich immer gearbeitet und daran arbeite ich immer noch.
Ja.
Und wann fallen dir solche Sprüche wie den eben zitierten ein?
Naja, solche Sprüche, das ist ein Finalspruch. Da geht es darum, was passiert, wenn die Jungs den Pokal heben. Sowas bereite ich natürlich schon zu Hause vor und schaue, was könnte da wann, wo, wie passen. Natürlich ist das meiste spontan, aber
Ja.
bei Meisterschaften, da schaue ich schon vorher, was könnte mit irgendwas zusammenpassen. Und ich meine, dass der Don Jackson da irgendwo in der Kabine mal irgendeinen lateinischen Spruch aufgehangen hatte und deswegen bin ich da irgendwie beim Lateinischen hängen geblieben.
Ich hoffe, ich habe
Das
den
Schönste,
richtig
was ich mal
zitiert.
gemacht, das, ja, das stimmt schon. Das Schönste, was ich mal gemacht habe, und das freut mich immer noch, und diese Zettel habe ich mir sogar aufgehoben, war, meine ich mal, irgendwie ein Halbfinalspiel in Österreich zwischen Salzburg und Wien. Und da hatte ich eine lange Zugfahrt vor mir und dann dachte ich mir, was könntest du so assoziieren mit diesem Spiel und so. Und dann bin ich auf Falco und Mozart gekommen und habe mir Lied-Songtexte und Songpassagen unter anderem von Falco rausgezogen, um die aufs Eishockey zu übertragen. Und das Gleiche dann eben auch mit mit Zitaten von Mozart und Namen von seinen Werken und sowas auch. Und habe das dann so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Und das fand ich eine Zeit lang eigentlich mal ganz nett. Das kannst du auch nicht immer machen. Das müssen besondere Spiele sein. Aber das macht Spaß, dann sowas wieder dass da einfach anders kreativ zu sein.
War das Eiswunder von Ingolstadt damals auch eher ein spontaner Spruch oder hast du dir das vorher schon so zurechtgelegt?
Nee, das war tatsächlich, das war, glaube ich, spontan alles. In Ingolstadt war das alles spontan, weil ich glaube nicht, dass ich das alles für Ingolstadt, wenn dann, vorbereitet hatte.
Kann man dir auch nicht verübeln. Man kennt dich natürlich auch von vielen WMs. Vor allem aber in Kombination mit Rick Goldmann. Ihr seid ein ziemlich perfektes Duo, so gut eingespielt, bei dem das Zuhören wirklich Spaß macht, bei dem ihr euch sprichwörtlich die Pucks einfach klasse zuspielt. Wie ist dieses Duo entstanden? Wie hat sich das entwickelt, sage ich mal?
Das Duo ist tatsächlich durch Zufall entstanden, weil bei Sport 1 der Marc Hindelang aufgehört hat damals. Und dann ich habe immer bei der WM schon diese nicht-deutschen Spiele da kommentiert für Sport 1. Und dann hieß es irgendwann: Du, der Marc hört auf, hast du Bock, die Nationalmannschaft zu übernehmen? Dann habe ich gesagt: Ja, Bock habe ich schon. Und das war aber dann nicht von mir abhängig, sondern es war tatsächlich wohl von Rick abhängig, weil Rick gesagt hat: Wenn ich weitermache, dann mache ich es nur mit dem. Und ja, so wurden wir dann, ich glaube, unsere ersten Spiele für die Nationalmannschaft muss gewesen sein, der Deutschlandcup 2011. Und da haben wir uns so ein bisschen eingegroovt und aufeinander, wir hatten vorher nie zusammengearbeitet tatsächlich und haben dann irgendwie festgestellt, ja, wir haben ungefähr die gleiche Ansicht vom Eishockey und haben uns dann eigentlich relativ schnell relativ gut verstanden. Und wenn du 2, 3 Wochen bei einer WM dann zusammenhängst, dann weißt du, ob du zusammenpasst oder nicht. Und ja, seitdem passt das.
Und da ist dann wahrscheinlich auch die Idee für euren Podcast entstanden, oder? Mit Sascha Bandermann zusammen.
Nee,
oder war das anders?
das kam erst viel später.
Ja.
Das war anders, weil ja, das sind schwierige Begebenheiten. Ich weiß, das kann ich auch nicht alles erzählen, aber das ist halt in
Ja.
der Branche auch. Der eine ist da dabei, der andere da, dann bist du da nicht mehr dabei, weil die Rechte wechseln, weil jemandem deine Nase nicht mehr passt und so. Das ist halt alles schwierig. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen zu dritt, weil wir uns eben alle drei zusammen gut verstehen. Wir wollen zu dritt einfach selbstständig zusammenarbeiten, wo uns niemand reinpfuscht, sondern wo wir einfach machen können, was wir wollen. Und so ist der Podcast eigentlich entstanden.
Wo wir gerade schon bei der Eishockey-WM waren, du hast ja viele, viele Deutschlandspiele kommentiert in deiner Kommentatorenlaufbahn. Was war so der schönste, denkwürdigste Moment in eben dieser Laufbahn?
Bei Länderspielen.
Ja.
Ja gut, Länderspiele sind natürlich dann immer interessant, wenn eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gut spielt. Also ich habe Sachen mitgemacht, die du nicht mehr vergisst. Das war damals das Spiel gegen Norwegen in Schweden. Dieses 4:12, diese Niederlage. Dann hieß es, seit du die Nationalmannschaft übernommen hast, bist du der Seuchenvogel und die kommen nicht mehr weiter. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, natürlich, zum Beispiel als bei der Heim-WM 2017 in Köln. Das waren halt, aber es waren schon vorher Momente. Es war zum Beispiel so ein Tor, an das ich mich immer erinnern werde, in St. Petersburg, als Corby Holzer kurz vor Schluss einen Ausgleich noch gegen die USA gemacht hat und so Sachen. Also es sind so einzelne Momente, weil du weißt, das sind besondere Momente für die Nationalmannschaft und auch für so eine WM. Die bleiben in Erinnerung. Aber natürlich das Ausgleichstor von Felix Schütz gegen Lettland. Kurz vor Schluss bei der Heim-WM, wo es dann in die Verlängerung und ins Penaltyschießen geht, dann zuvor die Olympia-Qualifikation in Riga, das Tom Kühnhackl-Tor, in das Deutschland wieder zu den Olympischen Spielen gehievt hat, ist so ein Moment. Dann natürlich auch Bietigheim, diese verpasste Olympia-Qualifikation, was echt ganz, ganz bitter war. Und indem ich so ein bisschen ja, zwiespältig war, weil damals hatte ich echt viel Eishockey in Österreich. Ich kannte die Österreicher gut. Ich kannte die ganze Mannschaft und es war so, du leidest für die einen, aber du weißt auch, was das für die anderen bedeutet. Da war ich echt so zwiegespalten bei diesem Turnier. Aber es war natürlich für Deutschland extrem bitter, ein Spiel zu gewinnen und du weißt, du hast trotzdem alles verloren. Das ist auch so ein Ding. Ich weiß da immer noch, dass in dieser Verlängerung gegen Österreich Patrick Reimer noch das Siegtor in der Overtime gemacht hat und jeder einfach nur froh war, dass es vorbei war, weil es sowieso egal war. Ja, und dann hast du halt diese Highlights, sind natürlich das Tor von Felix Schütz zum 3-3 gegen Lettland bei der Heim-WM in Köln. Und jetzt natürlich die letzte WM, die ist natürlich schon grandios mit dem Halbfinaleinzug.
Ja. Du kommentierst ja auch in der Schweiz Eishockeyspiele. Wir bekommen ja vom Schweizer Eishockey meistens ja dann was mit, wenn deutsche Vertreter in der CHL gegen Schweizer Teams spielen oder eben beim Deutschlandcup. Jetzt kam es ja jüngst dazu, dass der ERC Red Bull München in einer Gruppe mit dem EV Zug weitergekommen ist. Gegen Fribourg-Gottéron ist man auch weitergekommen. Wie bewertest du denn generell so die Entwicklung des Eishockeys in der Schweiz und in Deutschland? Ist Deutschland wirklich mit der Schweiz schon auf einer Ebene? Da gibt es ja jetzt mittlerweile mehrere Diskussionen.
Es gibt schwere Diskussionen, weil die Schweizer mittlerweile tatsächlich in so eine kleine Depression verfallen gegen das deutsche Eishockey, weil sie bei der WM ausgeschieden sind, weil sie jetzt in der Champions Hockey League immer gegen deutsche Teams ausgeschieden sind. Ich glaube trotzdem, dass das Schweizer Eishockey insgesamt, das sind so Momentaufnahmen und das ist Club-Eishockey. Und Club-Eishockey ist für mich nicht nationales Eishockey, weil einfach gerade bei uns in der DEL immer noch viel zu viele Importstellen besetzt sind. Das ist dann keine deutsche Eishockey-Identität für mich, das projiziere ich nur auf die Nationalmannschaft. In der Nationalmannschaft sind das wirklich Momentaufnahmen und wir wissen bei jedem Spiel gegen die Schweiz, egal ist es beim Deutschlandcup, ist es ein Testspiel, ist es bei einer WM, da geht es meistens um ein Tor. Also, und da geht es wirklich dann um Tagesform. Haben die einen das bessere Händchen, haben die anderen das bessere Händchen? Das sind so knappe Sachen. Ich glaube, dass die Deutschland und die Schweiz tatsächlich mindestens gleich aufsehen. Ich glaube, insgesamt von der Qualität der Nachwuchsspieler, von der Qualität der Ausbildung ist uns die Schweiz noch ein paar Jahre voraus.
Okay.
Olympia steht ja jetzt eben kurz vor der Tür. Kurz um dieses Thema noch zu streifen. Wie ist deine Einschätzung zum deutschen Team? Die Spieler aus der NHL sind ja vielleicht dabei. Das ist ja jetzt aktuell wieder so alles ein bisschen in der Schwebe.
Ja, genau. Das ist alles in der Schwebe. Da gibt es auch viel. Wenn alle spielen dürfen, haben wir sicher den besten deutschen Kader, der je für die Nationalmannschaft gespielt hat. Das steht außer Frage. Und ich glaube, allein schon im Sturm, diese Auswahl ist enorm. Da bleiben für Spieler aus der DEL ja tatsächlich vielleicht nur noch zwei oder drei Plätze. Also, das ist Wahnsinn, was wir da mittlerweile an Quantität und an Qualität auch haben. Ja, aber vielleicht kommt es ja auch ganz anders. Und ich glaube, da haben wir zum Glück einen guten Trainer dafür, der nicht nur eine Aufstellung da parat hat, sondern der drei oder vier Aufstellungen für jede Eventualität da parat hat. Und mehr gibt es ja jetzt noch nicht zu sagen. Ich meine, das ist noch echt lang hin und da wird noch viel passieren. Und ja, aber wenn alle da sind, kann das ein geiler Olympiakader werden. Das kann aber auch der geilste deutsche
Ja.
Olympiakader werden, der trotzdem gegen ein kanadisches Team mit 7-1 verliert. Also da muss man sich nichts vormachen.
Ja.
Da ist alles
Ja.
möglich tatsächlich.
Aber jetzt mal so ein bisschen aktueller noch werden. Wir wissen, alle Profisportler, die haben ja Druck. Wie sieht es denn beim Eishockey-Kommentator aus? Wahrscheinlich auch nicht anders, oder?
Ich finde immer, Druck ist das falsche Wort. Es ist immer eine Herausforderung,
Mhm.
die du dir selber stellst, die dir gegeben wird und die du entweder annimmst oder nicht annimmst. Ja. Natürlich steht es immer in der Öffentlichkeit, natürlich wird jedes Wort irgendwie auf die Goldwaage gelegt, aber wie für jeden Sportler, und ich meine, das hat jeder andere in der Arbeit auch, ja, natürlich kriegst du mal einen mit, vielleicht vom Chef, aber man muss halt wissen, wie man sowas alles nimmt. Und ja, vielleicht stehen wir ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, aber wer das nicht kann, wer nicht mit Kritik umgehen kann, der hat sich da definitiv den falschen Job ausgesucht. Das ist so.
Ja.
Das war bei mir immer so. Du stehst irgendwo immer da, wo man auf dich schaut, sei das als Spieler, sei das jetzt in dem Job, den ich mache. Und ich glaube, ich kann das mittlerweile oder ich mache das lang genug und ich kann da alles ab.
Ja, du kommentierst ja mittlerweile ja nicht nur Eishockeyspiele, sondern auch Fußball und Darts. Und lass uns da mal ein bisschen auf das Letztgenannte genauer schauen, auf Darts. Wie hat sich da deine Leidenschaft für Darts mitten in deine Kommentatorentätigkeit entwickelt?
Ja, Darts habe ich tatsächlich, als ich im Büro bei Sport 1 gearbeitet habe, da hat mein damaliger Chef hat gesagt, hey komm, wir hängen uns in unser Büro eine Dartscheibe. Und alle so, hey, wie so eine Dartscheibe? Und sagt, hey, das Darts ist total im Kommen ja jetzt auch hier auf dem Sender und so. Und ich habe früher im Club gespielt und das macht echt Spaß. hat ihm keiner abgenommen, der hat das Ding aufgehangen, jeder hat einmal hingeworfen und dann war dieses Fieber entbrannt tatsächlich. Und auch das hat sich dann wirklich so ergeben, dass ich da zufällig halt auch im Sender mitgearbeitet habe und dann, dass es dann halt hieß, du, der Elmar kann heute nicht, kannst du da mal eine Session übernehmen? Und dann habe ich irgendwann bei der WM 2017, 2018, ich weiß es nicht, einen Tag mal übernehmen müssen oder zwei und dann hat der Elmar auch wieder den Sender gewechselt und dann hieß es, du, hast du Bock, die Darts zu machen? Und da war ich mittlerweile selber vom Spielen und allem schon so angefixt drauf, dass ich gesagt habe, ja, na klar mache ich das, weil ich das einfach geil finde. Ich finde das mega. Und das habe ich bis jetzt am allerwenigsten bereut. Das macht so abartig Spaß, Darts zu machen. Das ist so gut. Und ja, das ist eine neue Leidenschaft tatsächlich geworden.
Viele, man muss ja sagen, Darts ist ja jetzt auch nicht die bekannteste Sportart, beziehungsweise nicht die, ja, es ist kein Fußball, sage ich mal.
Ja, keine Sportart ist Fußball in Deutschland, aber Darts hat unglaubliches Potenzial. Also Darts hat, du musst mal schauen, wie viele Leute Darts spielen überhaupt in Deutschland. Da kommt Eishockey nicht ganz mit. Und Darts ist halt auch was tatsächlich viele Menschen erreicht, ob die spielen oder nicht. Das ist keine so geschlossene Community. Das ist schon ein bisschen mehr. Das darf man nicht
Ja,
unterschätzen.
definitiv. Also Dartscheiben sind überall. Das ist halt etwas, du hängst eine Dartscheibe und du kannst spielen, wenn du noch Pfeile hast. Das ist halt das
Genau,
Besondere am
genau.
Darts. Aber auf jeden Fall, jetzt habe ich es echt schon was vorweggenommen. Eben viele haben sich wahrscheinlich noch nicht mit Darts beschäftigt. Was ist das Besondere an diesem Sport oder was ist vielleicht für dich das Besondere an diesem Sport?
Dass der Sport ganz anders ist, dass du unfassbar gute Typen hast bei diesem Sport. Verschiedene Typen, die keine PR-Schulungen haben, denen nicht jedes Wort in den Mund gelegt wird, sondern die einfach so sind, wie sie sind. Die zum Teil halt aus ganz normalen Verhältnissen sind, die über ihre Arbeit zu diesem Sport gekommen sind, dort ein unfassbares Talent entwickelt haben, zu Sportstars wurden, praktisch aus dem Nichts, aber für die sich eigentlich überhaupt nichts verändert hat. Das sind immer noch die Typen, die du abends in der Kneipe sitzen hast, wenn sie nach ihrer Baustelle oder was sie auch immer arbeiten, einfach noch ein Feierabendbier trinken. Das hat natürlich auch komplett mit der englischen Kultur zu tun. Das ist anders als hier. Das steht außer Frage. Aber es sind einfach einmalige Typen und es ist einfach auch hinter den Kulissen gerade ausgeblieben und nicht dieses unbedingte Profitum und besser zu sein und dem anderen nichts zu gönnen. Im Gegenteil, das ist ein sehr großes Miteinander immer noch, obwohl es auch mittlerweile um mächtig viel Geld geht.
Wie vorhin schon aufgezählt, dein Repertoire an Sportarten ist sehr umfangreich. Kann man sagen, dass du dich für vieles einfach oder ist einfach, aber für vieles einfach begeistern kannst?
Ja, für Sport an sich auf jeden Fall, aber so groß ist das Repertoire dann tatsächlich gar nicht, weil mit Fußball, Darts und Eishockey bist du, je nachdem, wie du den Job ausübst, aber so wie ich den Job ausübe, kannst du nicht mehr Sportarten aufnehmen, um die so zu verfolgen, dass du immer auf dem Laufenden bleibst. Das mehr geht für mich persönlich geht nicht. Also mehr als drei Sportarten kann ich nicht abdecken. Für diese drei Sportarten aber habe ich totale Leidenschaft und bin da mit vollem Herzen auf jeden Fall dabei.
Ja, und jetzt die Abschlussfrage, die wir einem Kommentator natürlich stellen müssen. Gab es in deiner Live-Berichterstattung schon mal einen Outtake, von dem du berichten
Wie
kannst
meinst du einen
oder
Outtake? Ein
möchtest?
Outtake gibt es ja im Live
Also,
nicht. Das wird ja live gesendet.
irgendwas, was einfach nicht so gewollt war, was dir passiert ist, irgendwas Lustiges.
Es passieren viele lustige Sachen, aber die kann man nicht erzählen.
Da gibt es vielleicht eins, was du erzählen kannst.
Es gab mal eine Sache, da zieht sich der Rick immer noch dran auf. Das war bei der WM in Tschechien, in Prag. Da hatten wir Deutschland gegen Tschechien und da hat Deutschland echt gute 10 Minuten gespielt und wir sind von Sport 1, waren wir auf einem anderen Spiel und nicht auf unserem Spiel. Und da war halt noch Werbung und alles dazwischen und ich weiß, dass ich so sauer war, dass wir nicht rechtzeitig auf dieses Spiel gekommen sind, dass ich mir von meinem T-Shirt auf der Pressetribüne, glaube ich, die Ärmel abgerissen habe, weil ich so sauer war, dass wir bei diesem Spiel nicht live drauf sind. Da konnte natürlich niemand irgendwie was dafür,
Ja.
aber Der Rick freut sich da immer noch, dass ich da hemds- oder ärmellos dann am Ende auf der Pressetribüne saß in Prag mitten in der WM drin. Ansonsten gibt es nur Geschichten, es gibt sehr viele Geschichten, aber wirklich ganz, ganz wenige, die man auch erzählt oder erzählen kann.
Ja. Alles klar. Ja, das waren jetzt unsere Fragen. Wir hätten jetzt noch zum Abschluss traditionell ein kleines Entweder-Oder, wenn du noch Zeit und Lust hast.
Ja.
Dann fange ich mal an. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Best of 5 oder Best of 7?
7.
Auto oder Fahrrad?
Beides.
Stadionwurst oder 5-Gänge-Menü?
Stadionwurst.
Breakaway-Tor oder Stocher-Tor?
Hauptsache drin.
Also Stocher-Tor wahrscheinlich. Beim Kommentieren stehen oder sitzen?
Stehen.
5-3 Powerplay oder 6-5 kurz vor Schluss?
Die Frage verstehe ich jetzt tatsächlich nicht.
Welche Spielsituation dir vielleicht beim Zuschauen
besser? Die Spielsituation? Ach, beim Zuschauen auch.
Ja,
okay.
Genau.
5-3.
4-4 Overtime oder 3-3 Overtime?
Also so wie es früher war und wie es jetzt war.
Das weiß ich tatsächlich, wie es früher war und wie es jetzt ist, ja. Danke für den Hinweis. Das sollte ich wissen tatsächlich. Ich weiß nur den Unterschied tatsächlich nicht mehr, aber es wird ja jetzt auch bei 3-3 immer taktiert. Früher war, also als das angefangen hat, war das ein bisschen wilder. Jetzt wird oft viel taktiert, genauso wie bei 4-4. Deswegen ist der Unterschied meines Erachtens nicht mehr so groß, aber ich präferiere 3-3.
Und die letzte, Rick Goldmann oder Sascha Bandermann? Auch Mehrfachnennungen sind zulässig.
Auch Mehrfachnennungen sind möglich. Okay, ja, ich liebe beide.
Ja. Ja, klasse. Dann wären wir jetzt auch schon durch mit dem Entweder, oder? Basti, danke für deine Zeit. Wir wissen, dein Terminkalender ist prall gefüllt. Deswegen hat es uns extrem gefreut, dass du dir da ein bisschen Zeit freischaufeln konntest für uns. Uns hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Das ist gut.
Und dann hoffen wir, dass wir dich auch bald mal wieder bei uns vielleicht im Podcast begrüßen dürfen.
Ja, ihr könnt mal durchrufen, aber jetzt habe ich ja alles erzählt. Was soll ich denn noch erzählen? Es gibt ja nichts mehr. Ich habe mein ganzes Leben hatte jetzt.
da kommen wir schon, da machen wir schon nochmal was. Danke dir auch, Luca. Und ich hoffe, auch den HörerInnen hat es gefallen. Was bleibt noch zu sagen? Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, teilt uns, bewertet uns.